eine letzte einmalige Gelegenheit, euch all das zu sagen, was ich euch in 11 Jahren nicht gesagt habe. Gott hat euch in meine Hand gegeben, jetzt müsst ihr da durch. Nein. Das wäre so, ne? Man könnte jetzt denken, jetzt packt er aus und jetzt gibt es so eine typische Abschiedspredigt. Soll es aber nicht sein. Wiewohl, das, was ich geplant hatte für heute, ich habe zwischendurch wieder gedacht, das änderst du, es passt auf uns. Wir haben das von dir, Judith, bei Kreuz und Quer, bei unserer Verabschiedung, Abraham, Christian und Sarah, Martina zu hören bekommen. Ich musste schmunzeln, weil ich wusste, das ist eigentlich für heute auch dran. Also es passt auf uns. Es passt aber auch auf unsere Gemeinde durchaus. Einschneidende Veränderungen, nicht zu wissen, was nach vorne hinkommt. Und es passt auch auf uns als Christen, und zwar auf jeden Einzelnen. Die Frage ist natürlich, lassen wir uns drauf ein, finden wir uns darin wieder und wo, an welchen Stellen docken wir dabei an? Wir gratulieren, das machen wir, zu verschiedenen Anlässen. Wir gratulieren zum Geburtstag, wir wünschen Gottes Segen. Wir segnen Kinder, wir segnen Ehepaare bei einer Trauung, Mitarbeiter, wir segnen ein, ja, und wir segnen auch aus. Und Uli, du hast das eben schon gesagt, Segen spielt eine Rolle. Für mich ist das manchmal die Frage, spielt der wirklich eine Rolle? Nicht in der Theorie, aber in der Praxis. Ist uns an Gottes Segen wirklich alles gelegen oder machen wir das doch selber im Endeffekt? Sind wir doch diejenigen, die das Leben gestalten? Und dann, so auf der Rückseite, sage ich mal, der Medaille, gibt es dann auch durchaus engagierte Christen, die spüren und merken und erleben, wir kommen in unserem Glauben nicht weiter. Irgendwas bremst uns da aus. Wir haben das Gefühl, ich stecke fest und eigentlich möchte ich weiter. Wir kommen nicht mehr so begeistert in den Gottesdienst. Die Freude fehlt. Wir sind nicht mehr so voller Energie für Gott, für die Gemeinde, füreinander. Warum haben wir manchmal dieses Gefühl, dass vielleicht ja in und vielleicht auch ja persönlich und in der Gemeinde der Segen Gottes vielleicht nicht mehr so stark fließt, herabströmt, Leben gestaltet, Leben prägt, uns durchdringt? Ich habe mich dazu entschieden, für heute das, die Reihe eigentlich ja nicht abzuschließen, das steht mir nicht zu, aber Jesus nachfolgen, an Gottes Segen ist alles gelegen? Fragezeichen, Ausrufezeichen, für mich ein ganz klares Ausrufezeichen. Weil ohne Gott läuft keine Gemeindearbeit. Ohne Gott habe ich nichts zu sagen. Was müssen wir tun, um Gottes Segen zu bekommen? Was müssen wir tun, um wieder Gottes Segen zu bekommen? Oder was müssen wir tun, um mehr? Was können wir tun, um mehr in diesem Segenstrom Gottes zu stehen? Wie ein Strom von oben fließt der Friede Gottes. Lieder gibt es ganz tolle dazu. Gott will segnen. Das ist Herzensanliegen von ihm. Das steht fest. Aber kann er immer das segnen, was wir tun? Kann er immer sagen, das ist ja, da lege ich meinen Segen drauf. Und das wird nicht alles gesegnet. Da werden Waffen gesegnet. Da werden Partnerschaften gesegnet. Wir verfügen über den Segen. Eben nicht. Gott ist derjenige, der segnet. Das wird von Anfang an ganz schnell betont. Aber der Segen ist da. Wer ist denn dafür verantwortlich, dass Segen bei dir ankommt, bei mir ankommt? Ist das eine offene Handfläche, eine Bereitschaft, eine Erwartung? Ein einziger Mensch, ein Einzelner ist dafür verantwortlich. Du selber. Du selber bist dafür verantwortlich, ob Segen bei dir ankommen kann oder ob da etwas stört. Wie so ein Schirm. Manchmal kann da ganz schön sein, aber manchmal kann auch etwas abhalten, was eigentlich hingehört. Nur ich, nur du kannst diesen Segen annehmen, aufnehmen und ja, dich durch diesen Segen auch verändern lassen. Und dann, im besten Falle, wenn es überfließt, wie so ein römischer Brunnen, wenn die oberste Schale gefüllt ist, dass es mehr wird, dass sich das auch noch weiter ausbreitet, dass andere Segensteilhaber werden. All das. Eine für mich der wichtigsten und wegweisendsten Texte ist der Text aus 1. Mose 12, die Verse 1 bis 3. Ich habe noch den Vers 4 dazu genommen. Und ich möchte uns den in zwei verschiedenen Übersetzungen einmal zu Gemüte führen, vor Augen stellen. Der Herr, Jahwe, sagte zu Abram: Geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Abram gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Und das Gleiche noch einmal nach der guten Nachricht. Da sagte der Herr zu Abram: Verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemand segne. Alle, die dir und deinen Nachkommen Gutes wünschen, haben auch von mir Gutes zu erwarten. Aber wenn jemand euch Böses wünscht, bringe ich Unglück über ihn. Alle Völker der Erde werden Glück und Segen erlangen, wenn sie dir und deinen Nachkommen wohlgesonnen sind. Abram folgte dem Befehl des Herrn und brach auf, und Lot ging mit ihm. Abram war 75 Jahre alt, als er seine Heimatstadt Haran verließ. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das so alles so mitsehen könnt, eine Wanderung von Ur, dann wirklich nachher ganz in dieses Land hinein. Und das alles so Stück um Stück und eben nicht im Schnellverfahren, sondern mit Beschwernis. Und eben halt, die Zielflagge war noch nicht gesteckt. Aufbruch sozusagen ins Ungewisse. In diesem Sinne unterwegs zu sein. Aufgewachsen ist Abram in einer Familie, die stark durch Abgötterei geprägt war. Das war nicht selbstverständlich. Und Abram wird zum Sinnbild eines Menschen, der gesegnet ist, aber der diesen Segen nicht für sich behält. So ähnlich wie wir es auch beim Abendmahl manchmal sagen, dieses, was ihr empfangen habt, das geht weiter. Also Segen nicht Endverbraucher. Er hinterlässt eine Segensspur. Und was können wir lernen von ihm, wie Gott segnet, wie wir zum Segen werden können? Wir können das nicht eins zu eins übertragen. Das ist nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Wir können lernen aus den Zusammenhängen. Und es müssen auch nicht immer die großen Stationen sein. Aber Gottes Segen, ich habe das eben schon gesagt, der ist da. Gott will segnen. Und ich habe mir so ein paar Stichworte notiert dazu, die ich glaube notwendig sind, damit genau das bei uns, bei dir, bei mir passieren kann. Und zwar ein erstes ganz einfaches, ein Hören. Gott redet. Ich glaube, das würdet ihr alle abnicken, oder? Gott redet. Wir haben Gottes Wort, wir haben so viele Übersetzungen, Übertragungen, egal. Gott redet, aber redet er auch zu dir? Hörst du ihn? Nimmst du ihn wahr? Nicht so spektakulär, aber doch wahrnehmbar, wenn wir sensibel sind. Wenn wir auf ihn hören wollen, dann kommt auch etwas an. Wenn wir nicht nur mit A- und B-Note sozusagen im Gottesdienst sitzen, was hat mir gefallen, was nicht, was passt nicht. Das war schon im Alten Testament bei den Propheten der Fall. Da hat man sich gerieben an dem, was sie gesagt haben, und es war selten das, was man hören wollte. So nicht. Aber wenn wir Gott auch in unserem Alltag eine Chance geben, dass er reden kann, das haben wir erlebt, das erleben wir. Und das ist etwas unwahrscheinlich Kostbares. Und das auch miteinander zu teilen. Das heißt, Aufmerksamkeit für Gott im Alltag, nicht Aktionismus, aufmerksam zu sein, Stille zu suchen, wie Jesus, zu sagen, ich brauche das. Wenn Jesus das braucht, brauche ich das erst recht. Also, Gott muss reden, bevor der Mensch das werden kann, wozu ihn Gottes Liebe erwählt hat. Noch einmal, Gott muss reden, bevor der Mensch das werden kann, wozu ihn Gottes Liebe erwählt hat. Von Gott geht die Aktion aus. Und das wünsche ich mir für gemeindliches Leben, für persönliches Leben, dass wir das suchen geradezu, darauf warten können und nicht immer alles selber sofort gestalten. Aber eben halt nicht nur die Geschichte des Volkes Israel ist voll von Beispielen, wo Menschen nicht hören wollten und wollen bis heute hin. Und manchmal ist es auch gefährlich, dann zu sagen, Gott hat mir gesagt. Wir haben manchmal so ganz eigene Filter davor. Und das ist so ein Totschlagargument. Gott hat mir gesagt, ja, was willst du denn dagegen sagen? Gott hat dir gesagt. Gott hat mir vielleicht was ganz anderes gesagt. Also prüfen steckt da drin. Aber erstaunlich ist doch, Abraham, noch heißt er gar nicht Abraham, er ist ansprechbar für Gott, obwohl seine Herkunft das gar nicht zwangsläufig hergeben muss. Er ist offen für ein Reden. Und was mir so aufgefallen ist oder wo ich drauf gestoßen bin, er ist eine einzelne Person. Wie oft empfinden wir das? Was können wir angesichts der Klimaveränderung und all dem, was ich habe oft das Gefühl, als Einzelner richte ich doch gar nichts aus. Wer bin ich denn schon? Eine Einzelperson, mit der Gott Geschichte schreibt. Und dann blättert mal das Alte Testament durch, an wie vielen Stellen es eine Person ist, die den Anfang macht. Eine Person, ein erster Dominostein, der umfällt und der den nächsten anstößt und wo sich das vielleicht vervielfältigen kann. Vielleicht bist du so eine Person. Eine Person, die sich von Gott anstoßen lässt. Eine Person, der Gott etwas aufs Herz legt. Eine Person, die den Unterschied macht. Ein erstes Moment. Wie geht es weiter bei uns als Gemeinde in der Nachfolgefrage? Hören. Hören, was dran ist. Hören. Können wir uns und wollen wir uns diesen Luxus erlauben? So habe ich manchmal den Eindruck. Ich habe keine Zeit zum Hören, ich muss doch. Wie viel Segen entgeht uns, wenn wir nicht hören oder wenn wir Filter vorschalten? Der hat mir nichts zu sagen, auf den höre ich gar nicht. Das hat mich gestört. Mein Wunsch für euch, für mich, nimm dir Zeit zum Hören. Wirklich Zeit, nicht im Sinne von Haken hinter, aber nimm dir Zeit, werde still vor Gott, höre hin und auch auf das, was dir nicht passt oder was dir vielleicht quer liegt, wo du sagst, naja, das prickelt mich. Ich bin überzeugt, wenn wir sensibler werden, wenn wir uns diese Zeit nehmen, Gott redet und das tut uns gut. Und dann lasst uns auch darüber reden, was Gott uns sagt. Dann ein Gedanke, der hier bei Abraham ganz natürlich auf der Hand liegt, dieses Loslassen. Es mussten in der vergangenen Zeit oder müssen momentan viele Leute loslassen, ihren Besitz, ihre Habe, ihre Häuser, all das. Das ist etwas sehr, sehr Schmerzliches, Loslassen. Ich habe es schon mal gesagt, auch ein sehr lieber befreundeter Mensch, der sagt, das ist die große Lektion unseres Lebens, loszulassen, an verschiedenen Stellen, durch verschiedene Umstände. Abraham hat einen Auftrag, loszulassen. Geh fort, verlass. Da ist keine Not da, da ist ein Auftrag, eine Anrede da. Aber was vielleicht für uns gar nicht so auf der Hand liegt, ein Mensch, gerade in der Antike, er lebt nicht als Individualist, sondern er lebt in diesen drei besonderen Beziehungen zum Land, zur Verwandtschaft und zur Familie. Da ist Einbindung da. Und hier wird gesagt, genau das, was dich hält, genau das, was dir Sicherheit gibt, das verlass. Und ich höre unausgesprochen, das klingt mit an, vertraust du mir? Vertraust du mir, wenn ich sage, geh, verlass? Ich könnte jetzt ganz schnell bei Martina und mir sagen, ja, da fühlen wir uns auch so momentan drin, wieder auch bei dem ersten Lied und bei dem Lied nachher, dieses andere Lied nachher, weiter im Gottesdienst, so ein Stück heimatlos zu sein. Da ist nichts mehr und da ist noch nichts. Ich kann Abraham ein Stück verstehen, zu sagen, hier, weg und wo auch immer hin. Der hat ja noch keine Zielflagge, der hat noch kein Ortsschild. Der geht aufs Blaue. So ähnlich muss sich unser Umzugsunternehmen auch vorgekommen sein, als wir sagen, wir ziehen um, wir ziehen nach Stade, aber Adresse haben wir nicht. Oder vielleicht empfinden wir das als Gemeinde. auch ein Stück zu sagen, wir sind unterwegs, wir wissen ja noch gar nicht, was kommt, welche Notwendigkeiten da dran sind. Was gibt Halt und Sinn, was gibt Orientierung? Gehen wir ins Neue Testament. Die Jünger Jesu, die Jesus berufen hat, die haben auch losgelassen. Die kamen aus ihrem Beruf heraus. Der eine war Fischer, er hat seine Netze sein lassen und ist Jesus hinterhergelaufen. Ein Wanderprediger, es gab noch mehr davon, aber ausgerechnet diesem einen Mann, dem folgte er. Ein anderer, der steht auch vom Zoll, gesichertes Einkommen und noch ein bisschen mehr. Er lässt das alles zurück und lässt sich auf so etwas Unsicheres ein, wie diesen Rabbi, diesen Jesus. Die Prioritäten werden neu sortiert. Es werden Männer des Weges. Es werden Leute, die mit Jesus sich auf den Weg machen. Und ihr kennt das, was dabei rauskommt. Sie setzen ihre Existenz aufs Spiel. Sie gehen bei ihm in die Lehre. Sie lernen, um und neu zu denken. Sie werden verändert, umgekrempelt. Manchmal erscheint mir das so selbstverständlich. Und auf der anderen Seite merke ich, das brauche ich auch immer wieder, das ist doch nicht abgeschlossen. Ich bin doch noch längst nicht fertig damit. Es gibt keine Nachfolge ohne Abschiede. Das hat nichts mit Wohnungswechsel zu tun, sondern das gibt immer wieder Dinge, die wir loslassen müssen, wenn wir sie bei uns selber feststellen. Mit Gott unterwegs zu sein bedeutet Aufbruch und Aufbrechen, auch aus einem bisherigen Leben. Manchmal sind das so Etappenziele, die Gott mit uns geht. Und das sind auch nicht immer die äußeren Umstände, also sprich Standort, Beruf, sondern manchmal sind das auch innere Positionen. Apostelgeschichte, ein Petrus, der lernen musste, dass Gottes Liebe nicht nur den Juden gilt, sondern auch zu den Heiden. Schwere Lektion, nicht einfach zu verdauen. Es braucht ein bisschen, bis das gesagt ist. Und welche Lektion ist bei dir dran? Wo kaust du dran? Wo schluckst du schwer dran? Was ist dein Ding, wo du sagst, ja, meine Position, meine Haltung, mein Denken? Auch da die Frage des Loslassens. Wo bist du dran, etwas in Gottes Hand zu geben? Feindbilder. Sowas kennen wir nicht, oder? Oder manchmal vielleicht auch unsere Gerechtigkeitsempfindung, wenn du mir so begegnest, das geht ins Echo-Prinzip über. Dieses, ja, wir haben bestimmte Verhaltens- und Reaktionsmechanismen, wie wir umgehen damit. Oder als Gemeinde, diese Komm- und Geh-Struktur, die Leute können kommen, aber wir sind gesandt zu den Leuten. Loslassen einer Position, loslassen vielleicht an manchen Stellen auch die Sicherheit des Gemeindehauses, die Sicherheit meiner Couch, die Sicherheit meiner Komfortzone zu gehen, die Sicherheit meiner Erwartungen loslassen. Nein, das ist kein einmaliger Akt. Das habe ich nicht, da bin ich nicht mit fertig, sondern loslassen. Und wie oft, und da bin ich dann doch mal bei mir, wie oft bin ich an die Papiertonne gegangen und habe Dinge losgelassen. Wie oft haben wir jetzt auch gerade so in den letzten aussortiert und tschüss gesagt. Dinge, manche, die ich seit Schulzeiten dabei hatte. Aber zu sagen, das hatte seine Zeit, sagt der Prediger schon. Wo ist bei dir so eine Grenze? Eine Zeit, wo du Dinge loslassen musst und vielleicht sogar Menschen loslassen musst. Ich habe es ja bei Abraham gesagt. Wer loslässt, wird frei für Gott. Und das ist das Entscheidende, was beim Abraham passiert. Er wird frei für Gott, für sein Führen, für sein Reden. Er geht hinterher. Er macht sich auf den Weg. Vertrautes muss zurückbleiben, wenn Vertrauen in einen mitgehenden Gott gelernt werden soll. Vertrautes muss zurückbleiben. Und da bin ich bei diesem Stichwort Vertrauen. Da hängt unwahrscheinlich viel bei Abraham dran. Auch wenn ich gleich vielleicht mehr zum Thema Segen sagen werde. Aber doch, ich glaube, das ist der Dreh- und Angelpunkt für Gottes Segnen von uns. Und fürs gesegnet werden. Wie weit vertrauen wir Gott? Wie weit sind wir bereit, uns Gott anzuvertrauen? Wir merken das in vielen Bereichen. Alle eure Sorge werft auf ihn, ja. Aber wie so ein Jojo. ich halte es noch fest. Ich kann es mir noch wieder an Land ziehen. Ich habe die Zügel noch in der Hand. Kann ich damit leben, dass ich keinen Fünfjahresplan von Gott bekomme, nicht alle Details kenne, nicht weiß, was alles kommen wird nach vorne? Reicht es mir aus zu wissen, Gott, du behältst den Überblick. Gott, du gehst mit. Ist das, was wir mit den Kindern machen, ist das nur Augenwischerei? Oder meinen wir das ernst? Gott, Gott, Gott geht mit. Und nicht nur die Treppe runter, sondern Gott geht mit ins Leben. Mit dir, mit unseren Kindern. Zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Das kennen wir. Mein Gedanke war aber, geht das nicht ein bisschen konkreter? Ich hätte ja gerne zumindest so die erste Abzweigung, links oder rechts. Im Urlaub ist das manchmal ganz schön, wenn man auf der Insel vor der einfachen Frage steht, geht's heute links rum oder geht's rechts rum? Tolle Entscheidung. Kann man nicht viel falsch machen, aber im Leben sieht das anders aus. Da sind Entscheidungen weitreichender und da weiß ich oft nicht, was hinter der nächsten Kurve kommt. Gott steckt die Zielflagge nicht ein. Er programmiert es nicht, oder gibt es nicht ein in unser Lebensnavi. Und dann zu sagen, so jetzt nächste Möglichkeit, bitte rechts, bitte wenden. Nein, aber Gott macht etwas anderes und ich finde das viel wichtiger. Er gibt sein Versprechen. Ich werde und ich will. Und wenn wir die Bibel einmal daraufhin durchsuchen, auf ich werde und ich will, da finden wir unwahrscheinlich viel Hilfreiches für uns. Nur ist die Frage, nehmen wir das wahr? Kinder sind da viel vertrauensvoller als wir Erwachsene. Es kippt nachher irgendwann. Dann werden irgendwann die Eltern hinterfragt. Am Anfang können Mama und Papa, die können alles. Und nachher irgendwann merken sie, die können auch nicht mehr alles. Die haben auch ihre Grenzen und die wissen auch schon gar nicht mehr alles. Aber am Anfang wird einfach gefolgt und das ist gut so. Können und wollen wir uns als Gotteskinder, ist ja eigentlich toll, uns so zu bezeichnen, bezeichnet zu werden, aber können wir uns auf Gott, unseren Vater, einlassen wie ein vertrauensvolles Kind? Oder meinen wir doch in der Praxis, ich weiß es besser, Gott. Und bis hin ins Beten hinein, ich mache Gott ein paar Vorschläge. Du könntest, und wenn nicht, ich habe da noch so ein paar Ideen. Können wir ihm die Richtung überlassen, ohne bei jeder Gelegenheit zu nörgeln? Das habe ich mir anders vorgestellt. Guckt euch das Volk Israel nachher an. Unterwegs in der Wüste und sofort wieder vergessen, wo Gott gerade etwas Gutes getan hatte. Aber jetzt habe ich Hunger, jetzt habe ich nichts zu trinken, jetzt weiß ich den Weg nicht mehr. Das war doch früher alles viel besser. Dieser Früher-Komplex. Früher war alles besser. Früher in unserer Gemeinde, da war das noch gut. Da wurde noch, echt? Früher? Wie sind wir unterwegs? Wie bist du unterwegs? Auch da, wo wir vielleicht keinen Fortschritt sehen. Abraham lässt sich auf einen Gott ein, den er eigentlich noch gar nicht kennt, wo er eigentlich noch gar keine Erfahrung mit hat, wo er sagt, so nicht sagen kann, ja, das habe ich schon zigmal erlebt. Nein, er lässt sich ein. Mir kam so ein Bild in den Sinn, ich weiß, das kennt ihr auch, man sagt ja so, Esel brauchen so eine Motivation, damit sie laufen. Und ich habe so ein Bild eben halt mit so einer langen Angelrute, eine Möhre oder Heu oder so etwas vorne vor und dann läuft das Tier. Brauchen wir so etwas in Form von Verheißungen, in Form von Zusagen Gottes? Oder schielen wir schon längst woanders hin? Sind wir vielleicht doch so ein störrischer Esel? Zukunftsperspektive. All das, was hier genannt wird, was einem Abraham gesagt wird, er wird Stammvater, er wird einen berühmten Namen bekommen. Er wird Segen empfangen und er wird zum Segensträger, ja, Segensmultiplikator werden. Und nur so als Randbemerkung, Gott will ihm einen großen Namen machen. Gerade vorher, Kapitel 11, da haben die Leute es selber in die Hand genommen. Die wollten einen hohen Turm bauen. Die wollten sich selber einen Namen machen. Und es ist gescheitert. Und jetzt sagt Gott, ich mach dir. Ich kümmere mich drum, dass du nicht in Vergessenheit gerätst, dass du im Stammbaum oben stehst, dass da ganz viele Nachkommen kommen. Das sind mir so Versprechen, wir wissen, wie es weitergeht, ein Abraham sah keinen Sohn. Der war 75 Jahre alt, er sollte aufbrechen, kein Kind, nichts in Sicht. Und dann sagt Gott so etwas. Es wirkt wie so ein ungedeckter Scheck. Mal sehen, was kommt. Wie läuft es? Aus dem Vertrauen wächst Segen. Für dich selber und auch für andere. Weil Gott nicht knausert. Ich glaube, das ist etwas, was wir oft viel zu wenig auf dem Schirm haben. Dass Gott gerne gibt und mit vollen Händen gibt. Aber oft, ich sage nochmal so zurück fast an den Anfang, dass Segen ankommt, liegt oft an mir, an dir. Wenn Gott will und die Hände sind gar nicht offen, die Herzen sind gar nicht offen, mein Leben ist gar nicht offen, ich bin gar nicht bereit oder ich bin selber verstrickt in Schuld. Ich kann gar nicht. Wo ist dieser Segenskanal im Bild gesprochen verstopft? Beim Abfluss ist es einfach, da haue ich Drano rein, da nehme ich so einen Pömpel und drücke mal ordentlich drauf und irgendwann, so Gott will, dann ist er wieder raus oder ich muss den Fachmann rufen. Wie sieht das bei uns aus? Wie kriegen wir unsere Verstopfung wieder durchgängig? Wie läuft das? Ich glaube in zwei Richtungen. Einmal uns an Gott anzubinden, nach ihm auszustrecken und gleichzeitig offen zu sein für den Nächsten. Denn dann kommt das, was von oben kommt, auch da wieder an. Ich sage ja, nicht Endverbraucher, sondern ein Stück durchlässig auch zu sein. Es reinigt, es verändert uns. Vertrauensvoll. Und wie können wir zum Segen werden? Es sind einfache Dinge, glaube ich. Gutes sagen, Gutes wünschen, einander unter Gottes Zuwendung und Kraft stellen. So wie du das mit uns gemacht hast, aber das auch füreinander. Und zwar, das geht los, ich möchte es so in seinem Vierklang sozusagen einmal nennen, das geht los in deinen Gedanken. Wie denkst du über andere? Sind das freundliche Gedanken oder sind das giftige Gedanken? Hatten wir gestern gerade so im Gespräch miteinander. Giftige Gedanken oder gute Gedanken. Wie sieht das aus? Die nächste Station wäre Gebete. Betest du für die Menschen, die du gern hast? Oder betest du auch für die, wo du sagst, da fällt mir das Herz so richtig schwer und ach, ich hätte da ein paar Vorschläge, was Gott der Person doch mal zeigen könnte. Betest du und überlässt es Gott? Gibst du sie in Gottes Hand? Oder durch Gesten? Ich will nicht sagen, jetzt die feurigen Kohlen aufs Haupt sammeln, das habe ich gut mit reden. Ich habe einen Sonnenbrand von letzten Sonntag, da war die Sonne von oben anders. Aber man kann Gesten auch durch Gesten signalisieren. Ich bin offen für dich. Und vielleicht auch überraschen durch Gesten. Etwas weitergeben. Und ja, ein Gehen. Und zwar ein Gehen auf den anderen zu. Weil ein anderer das vielleicht gar nicht erwartet. Nicht, weil der mich kommen sehen will, das ist verkehrte Richtung, sondern da, wo ich selber das spüre, aus diesen Gedanken, aus dem Gebet, aus den Gesten heraus, ich will gehen, weil ich von Gott einen Auftrag habe. Und so hast du das auch wieder erlebt, Martina, so auf der Straße, dir werden Menschen in den Weg geführt und du gehst auf sie zu. Du gehst nicht an ihnen vorbei. Und jetzt blätter ich hier einmal zurück. Ich habe eben schon gesagt, ich habe den Vers 4 dazu genommen, weil das gehört unbedingt dazu. Wenn wir Segen haben wollen, wenn wir Segensträger sein wollen, dann funktioniert es nicht ohne das. Abraham folgte dem Befehl des Herrn und brach auf. Oder wie es in der anderen Übersetzung heißt, Abraham gehorchte. Gehorchen. Mit dem Vertrauen allein ist es nicht getan. Es muss gelebt werden. Das muss in den Alltag hinein. Aus dem Hören folgt ein Handeln. Glaube und Vertrauen hat seinen Preis. Ich weiß nicht, was das hier, ich würde jetzt gerne bei euch reinhören. So, wo ihr jetzt denkt, ja, also bis dahin, okay, aber jetzt muss ich doch. Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. So einfach. Hören und los. wenn wir etwas als Gottes Reden identifiziert haben, auch überprüft haben, dann darf es nicht auf die lange Bank geschoben werden. Dann muss es uns in Bewegung setzen. Und oft bleibt das dann stehen beim eigentlich. Eigentlich müsste man, eigentlich müssten wir, eigentlich sollten wir, eigentlich könnte ich da ja Geld hingeben. Ohne Gehorsam ist der Glaube lahm und ohne Glaube ist der Gehorsam blind. Ein Satz, den ich gefunden habe. Ein Satz, der mich in Anspannung bringt. Ohne Gehorsam ist der Glaube lahm. Ich glaube, es gibt oft sehr viel lahmen Glauben. Und ohne Glaube ist der Gehorsam blind, der weiß gar nicht, was er eigentlich macht. Mich hat dieser schlichte Gehorsam von Abraham schon immer fasziniert. Da wird nicht diskutiert, da wird nicht Zeit geschunden, da wird nicht verhandelt, da wird gehandelt. Ich habe vor einige Zeit her dieses 10-Sekunden-Prinzip mal genannt. Wenn Gott mir etwas zeigt, entscheidet sich innerhalb von 10 Sekunden, ob das nur ein Gedanke ist oder ob das zur Tat wird. Stopp mal die Zeit für dich heute nach dem Gottesdienst. Ist da irgendetwas, was 10 Sekunden überlebt hat, was du mitnimmst? In Hebräer 11, Vers 8 heißt es, in solchem Vertrauen gehorchte Abraham, als Gott ihn rief, er brach auf in das Land, das er als Erbbesitz bekommen sollte und verließ seine Heimat, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Ganz viel Konjunktiv drin. Er machte sich auf den Weg. Wie würde mein oder wie würde dein Satz aussehen, wenn man dein Verhalten bündeln würde? Wie wäre dein Satz? Nicht im Hebräerbrief, aber im Real Life, heute, hier und jetzt. Was wäre dein Satz? Alles Reden Gottes ist vergebens, wenn seinem Reden auf unserer Seite nicht auch ein Gehorchen folgt, eine Umsetzung, ein Schritt nach vorne, eine Handreichung, eine Umarmung. All das passiert nicht. Nicht umsonst nennt Jesus am Ende seiner Bergrede die Leute klug, die nicht nur für den Moment hingehört haben, die dann sortiert haben, passt mir nicht, sondern die das Gehörte auch zur Tat werden lassen. Das heißt, ihr Leben verändern. Bist du, bin ich, sind wir bereit, unser Leben verändern zu lassen, Gott reinreden zu lassen und vielleicht ganz anders unterwegs zu sein? Maßstäbe, Haltungen, Prägungen, Motivationen, Gedanken über den Haufen werfen zu lassen, damit etwas Neues werden kann? Aufbruchstimmung. Ich wünsche mir das, nicht nur für uns. Klar, wir brechen auf, aber wir brechen nicht ab. Und ich wünsche mir das für uns als Gemeinde auch. Aufbruchstimmung. Im Hören, im Unterwegssein und zwar miteinander. Ich lande. Abraham, ein Vorbild des Glaubens, ja. Aber mit Vorbildern ist es immer so eine Sache. Nehme ich das an? Oder stehe ich nur staunend daneben und sage, ja, toll. Toll für dich. Super. Klasse. Der Mund bleibt mir offen stehen. Oder ich gucke nach oben und sage, da komme ich doch nie hin. Viel zu abgehoben, viel zu weit weg. Nein. Jesus folgen. Jetzt ist es an der Zeit. Zeit zum Hören. Vor dem Handeln kommt das Hören. Zeit zum Loslassen. Frei werden für Gott. Ballast abwerfen, Altlasten beiseite schieben. Verletzungen heilen lassen. Zeit zum Vertrauen. Da geht's nach vorne. Ausrichten nach vorne hin. Jesus hinterher. Und wo läuft er? Laufen wir noch in der Spur? Und Zeit zum Gehorchen. Mach dich auf den Weg. Verlier den Anschluss nicht. Ganz gerne und gleich. Jesus nachfolgen. An Gottes Segen ist in der Tat alles gelegen. Ich bete mit uns. Jesus, ich möchte dir von Herzen danken, dass du uns, nicht erst im Neuen Testament, sondern dass sich das wirklich wie so ein roter Faden durchzieht, dass du redest, großer, allmächtiger Gott, dass du uns Menschen nicht einfach laufen lässt. Und du weißt, wo es bei uns jetzt, bei jedem Einzelnen prickelt, wo du vielleicht ja angeklopft hast und wir jetzt entscheiden sollen, was machen wir damit. Ich bitte dich, lass nicht nach, zeig du mir das, was ich tun soll, wo ich mich auf den Weg machen soll, wo ich gehorsam lernen soll, wo ich meine Vorbehalte überwinden soll. Und das bitte ich auch für jeden Einzelnen. Und ich bitte dich auch für uns als Gemeinde, als deine Schwelmer Freie Evangelische Gemeinde, dass du uns an die Hand nimmst und all die Steine aus dem Weg räumst, die dich blockieren, damit dein Segen in unserer Mitte und durch uns in die Stadt hineinfließt. Gebrauch du uns, Herr. Und danke, dass du größer bist als alle Vorbehalte, als alle Altlasten, alle Verletzungen. Du hast Zukunft, du hast Hoffnung, du hast Leben für uns. Herr, segne du uns bitte. Amen.